Zugeschaltet sind jetzt Paula und Klaus, nicht mehr aus Peru, sondern aus ihren Heimatorten Bad Urach und Bonn. Aber bis vor kurzem seid ihr beiden noch in Peru, in Villa El Salvador gewesen, bei unserem Partnersender Radio Stereo Villa. Paula, du bist seit 2 Wochen wieder da, Klaus seit 4 Wochen. Wie geht's euch jetzt nach dem Abbruch eures FSJs in Peru? Paula, fang du mal an.
Ja, hallo. Also mir geht's soweit ganz gut. Ich habe mich jetzt nach 2 Wochen schon eigentlich soweit eingelebt und träume aber trotzdem oft noch auch von Peru irgendwie und dass ich irgendwo im Ausland stecken bleibe. Aber ansonsten geht's mir auf jeden Fall ganz gut. Bin froh, wieder bei meiner Familie zu sein.
Klaus, bei dir? Wie geht's dir?
Hallo, guten Abend. Mir geht's auch ganz gut. Ich bin ja schon was länger da, schon fast einen Monat inzwischen. Und ja, es ist alles relativ schnell passiert und irgendwie war es doch so normal, wieder in Deutschland zu sein, weil alles so gewohnt war. Und deswegen geht es mir hier auf jeden Fall auch wieder gut, weil ich mich gut einleben konnte.
Hat sich hier gar nicht so viel verändert dann, trotz Pandemie?
Also von der Umgebung, von den Häusern fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es ist sehr viel gleich geblieben. Klar, ein paar Baustellen sind fertig geworden, andere Baustellen gibt es immer noch. Aber an sich natürlich, die Leute vom Verhalten sind ganz anders, aber das war ja in Peru nicht anders. Also da haben sich die Leute genauso verändert, in Anführungsstrichen, wie in Deutschland.
Euer Blick auf Deutschland hätte sich wahrscheinlich ja auch verändert gehabt, auch ohne die Pandemie, aber das ist ja jetzt Spekulation. Ja, wie ist es euch ergangen? Die Ereignisse haben sich überschlagen und wann wurde dann auch beschlossen, dass ihr zurück müsst, dass ihr das abbrechen müsst? Wie ist es gelaufen, wenn man so ein bisschen die Chronologie der Ereignisse da nochmal Revue passieren lassen?
Also ich erinnere mich noch ganz gut und zwar wollte ich dafür ein Wochenende auf Reisen gehen und an dem ganzen Wochenende hat sich das dann in Peru auch so zugespitzt. Das war irgendwie dann Mitte März, meine ich. Und dann hieß es, glaube ich, am 17. März oder 16. März, war auf jeden Fall Montag, dass wir alle zurück müssen. Da kam dann eine E-Mail von unserer Entsendeorganisation und da waren natürlich dann alle erstmal irgendwie schockiert und keiner wusste halt, wann es dann zurückgeht. Und wie lange man noch da bleiben muss und irgendwie hieß es dann aber, wir sollen schnell die Koffer packen und ich war halt eben noch auf Reisen und wusste dann, dass ich nicht mehr zurück nach Lima kann, so schnell erstmal. Und und dann kam halt eben hauptsächlich von der deutschen Botschaft die ganzen E-Mails, über die wir dann informiert wurden, wann es Flüge geben wird und ja, irgendwann ging es dann halt los mit Lima und dabei ist Klaus dann, glaube ich, mehr als ich.
Ja, genau, das war irgendwie doch sehr ein Hin und Her, weil am Anfang dachte ich zumindest noch, es würde schneller gehen, dass wir innerhalb der nächsten 3-4 Tage wieder in Deutschland sind. Am Ende war ich jetzt, glaube ich, noch gut 10-12 Tage in Lima, bis es dann endlich zustande kam, weil es auch verschiedene Probleme gab zwischen der deutschen und der peruanischen Botschaft, weil die peruanische Regierung ja ziemlich zeitnah auch den Flughafen geschlossen hat und gar keine Flugzeuge mehr hat ankommen lassen in Lima und dann entsprechend auch nicht mehr abfliegen lassen. Und deswegen hat es alles ein wenig länger gedauert, aber die deutsche Botschaft hat es dann doch hinbekommen, dass dann Ende März die ersten beiden Flüge nach Deutschland von der Lufthansa gehen konnten. Und da habe ich glücklicherweise auch dazu gehört.
Warst du mit denen direkt im Kontakt dann? Oder wie lief das?
Also die deutsche Botschaft, beziehungsweise es wird empfohlen, dass sobald man jetzt in unserem Fall, weil wir ja über einen längeren Zeitraum im Ausland geblieben sind, wurde direkt am Anfang empfohlen, dass wir uns in eine Liste eintragen sollten, die hieß Elefant, und dass diese dann im Notfall dass auf diese dann im Notfall zurückgegriffen werden würde, weil eben falls eine Krise oder so zustande kommt, dass dann die deutsche Botschaft auch dafür sorgen kann, dass es dann den deutschen Bürgern im Ausland gut geht, und darüber hatten die dann E-Mail-Kontakte beispielsweise, und so haben wir dann alle, die in der Liste waren, dann auch E-Mails bekommen von der deutschen Botschaft.
Wo bist du dann gewesen die ganze Zeit noch? In Villa El Salvador bei deiner Gastfamilie?
Ja, genau, bei meiner Gastfamilie hing ich dann gut 2 Wochen rum. ich konnte dann während der Zeit auch nicht ins Radio gehen, sondern da hat die Gastfamilie und auch das Radio gesagt, das ist dann auch okay, wenn dann alle zu Hause bleiben, besonders weil in Peru nicht wie hier ein Kontaktverbot herrscht, sondern dort wurde direkt eine Ausgangssperre verhängt. Das heißt, man durfte gar nicht raus, auch nicht zum Spazieren oder so, sondern wirklich nur, wenn man in einem von diesen systemrelevanten Berufen gearbeitet hat.
Dazu hat die, zählt die Presse in Peru nicht?
Doch, tatsächlich zählt die. Die wurde mitgezählt und entsprechend waren dann auch hin und wieder mal Leute im Radio. Aber auch, also auch nur das Mindeste. Das heißt, jetzt eben ein FSJler wurde dann da nicht mit einbezogen.
Wie hast du dir dann die Zeit vertrieben dann und wie war die Stimmung da auch?
Oh, die Stimmung irgendwie bei uns in der Gastfamilie ist alles so ein bisschen, wie kann man das sagen? Irgendwie wurde alles ein bisschen träge und wir haben länger geschlafen und später gefrühstückt und später zu Mittag gegessen. Es kam auch vor, dass wir um 6 Uhr abends, um 8 Uhr abends dann erst Mittag gegessen haben und wir davor um 13 Uhr gefrühstückt hatten oder so. Und wir sind halt alle nicht aus dem Haus gekommen und entsprechend war es doch ein bisschen langweilig, aber man konnte sich halt so auch allein mit Hilfe des Internets beschäftigen.
Ja, was waren deine bevorzugten Aktivitäten da?
Ach, nicht viel. Ich hab ja meinen Laptop dabei gehabt, entsprechend habe ich dann da Online-Spiele gespielt oder zum Beispiel unter den Freiwilligen haben wir uns abends mal verabredet, dass wir dann im Prinzip, wie kann man das nennen, Galgenmännchen, mit Galgenmännchen kann man das vergleichen, das haben wir dann online gespielt alle zusammen und durften dann die Begriffe erraten, das war ganz lustig.
Den
und so Sachen haben wir dann immer gemacht.
Denen ist es allen ähnlich ergangen dann, oder?
Ja, genau. Viele von denen haben ja auch in Schulen gearbeitet. Das heißt, die durften definitiv nicht raus, weil ja Schulen schon geschlossen wurden. Und ja, entsprechend hingen so gut wie alle zu Hause rum und konnten nicht mehr arbeiten.
Du warst wenigstens noch bei deiner Gastfamilie in einem sozusagen sicheren Hafen. Paula, auf Reisen, wo bist du, wo hat es dich erwischt, diese Ausgangssperre? Und wie bist du dann da wieder rausgekommen?
Also ich bin erst los nach Pacasmayo, das liegt ja an der Küste, so 12 Stunden von Lima entfernt. Und dann bin ich da erstmal bei Freiwilligen untergekommen und da haben wir dann schon, oder gab es die ersten Gerüchte schon, dass Flüge gestrichen werden. Dann konnte ich aber noch problemlos weiter, bin dann nach Cajamarca, was im Norden von Peru und den Anden liegt. Und genau, da bin ich dann im Prinzip nicht mehr weggekommen und war dann dort auch bei 2 anderen Freiwilligen noch von unserer Organisation. Und ja, glücklicherweise waren dann da aber noch mehr, also ziemlich viele Deutsche, mit denen ich dann auch zusammen auf einem Bauernhof gelebt habe, weil die eben dort wohnen, die Freiwilligen, und waren dann eben in der Natur, konnten eigentlich immer raus auf die Kuhweide oder uns irgendwie Avocados vom Baum pflücken. Also ich war auch gut untergebracht, aber trotzdem war alles ein bisschen aufregender bei mir auf jeden Fall.
Aber das klingt ja fast schon romantisch und also lieber auf der Kuhweide am Avocadobaum als irgendwo in der Stadt eingepfercht, fast.
Genau, das stimmt auch, das muss man sehen.
Ja, wie ging es dann wieder zurück? Wie hast du das dann geschafft, wenn eigentlich niemand mehr raus darf?
Also ich habe noch an dem Tag, als dann verkündet wurde, dass wir alle zurück müssen, irgendwie versucht, einen Bus zu finden, der nach Lima fährt. Eigentlich hätte ich sogar für den Abend schon ein Busticket gehabt, was ich davor gebucht hatte. Aber dann genau bin ich zu diesem Busunternehmen hingegangen und habe gefragt, ob der Bus fährt. Und die haben mir dann abgesagt. Und dann, also es gibt ja noch ganz viele andere Busunternehmen und die haben auch alle gesagt, dass es keine Busse mehr gibt nach Lima, weil eben auch eine Maßnahme, die ausgerufen wurde, das nationale Reiseverbot war oder immer noch ist. Und genau, dann war es im Prinzip oder stand fest, dass ich jetzt noch für unbestimmte Zeit erstmal in Cajamarca bleiben muss und genau halt schauen muss, wie es dann weitergeht. Habe da auch immer natürlich die E-Mails von der deutschen Botschaft gelesen. Und das war dann, ich weiß gar nicht, ich glaube Anfang oder Ende März, Anfang April haben wir dann die Nachricht bekommen, dass es wohl auch jetzt für die Leute aus der Region Cajamarca zurückgehen soll, allerdings über Trujillo, was halt nochmal so 8 Stunden ungefähr von Cajamarca entfernt ist und an der Küste liegt. Und da gab es dann aber auch noch Widersprüche, also da hatten wir dann noch Kontakt mit einer Frau von der Botschaft, die dann irgendwie gar nicht Bescheid wusste, was das Auswärtige Amt schon beschlossen hatte, die uns nämlich dann schon angerufen hatten aus Berlin. Und irgendwie waren wir da echt alle komplett durch den Wind und wussten gar nicht jetzt, was wir tun sollen, weil es dann noch ursprünglich hieß, dass es eine Lösung gesucht wird für Cajamarca, dass wir von da aus irgendwie ausgeflogen werden. Aber naja, auf jeden Fall, genau, stand dann fest, dass wir nach Trujillo müssen und uns da auch selbst drum kümmern müssen, irgendwie da runterzukommen. Und dann hatten wir Glück, dass wir irgendwie durch Facebook irgendwie auf Leute gestoßen sind, die mit Peruanern befreundet sind, die ein Busunternehmen haben und konnten dann somit irgendwie ein Busunternehmen kommen, was dann auch mit bestimmten Dokumenten uns da runtergefahren hat. Und dann sind wir da in Trujillo auch nachmittags angekommen. Allerdings hieß es dann, dass, für mich hieß es dann an diesem Nachmittag, als wir da angekommen sind, dass ich meinen Pass, der noch in Lima war, nicht bekommen kann. Und zwar sollte der eigentlich nach Trujillo gebracht werden von der Fluggesellschaft, aber die haben das logistisch nicht auf die Reihe bekommen. Dann war ich natürlich ziemlich fertig. Und ja, genau, am nächsten Tag ging es dann eben für alle anderen von Trujillo aus über Chile nach Deutschland, außer für mich. Ich wurde dann zum Glück nach Huanchaco gefahren von der Polizei, weil sich dort noch ein anderes Mädchen befunden hatte, die das gleiche Problem wie ich hatte. Die hatte auch ihren Pass in Lima. Dann mussten wir dann nochmal eine Nacht übernachten. Dann haben wir einen Fahrer organisiert bekommen und konnten dann nach Lima fahren und durften dann zum Glück noch 2 Tage bei einer Mitarbeiterin von der Deutschen Botschaft übernachten und sind dann auch montags am 6. April nach Deutschland geflogen.
Jetzt überlagert diese Pandemie ja das ganze Jahr und wird wahrscheinlich auch in der Rückschau schon das entscheidende und bestimmende Ding sein, aber der Erinnerung. Aber ihr habt ja schon auch mehr als ein halbes Jahr ganz viele andere Erfahrungen sammeln können. Was würdet ihr sagen, ist da so das Prägende gewesen, das Einschneidende? Was nehmt ihr mit jetzt aus diesem Jahr in Peru, Dreivierteljahr? Wer fängt an? Klaus.
Okay. Also, was ich vor allem mitnehme, ich war jetzt während der Zeit, ehrlich gesagt, kaum reisen. Eigentlich hätte ich auch noch, glaube ich, gut 20 Urlaubstage übrig gehabt, auf die ich dann nicht zugreifen kann jetzt. Deswegen, Reisen sind mir jetzt nicht so sehr im Kopf geblieben, sondern vielmehr ist es das Leben in Lima und besonders auch in Villa El Salvador, weil man in Lima auch sehr stark diesen Unterschied zwischen arm und reich sieht. Man kann eine Stunde mit dem Bus fahren und fährt von einem doch sehr armen Viertel, wie Villa El Salvador es ist, in eins der reichsten Viertel von Lima. Und das ist mir auf jeden Fall sehr im Kopf geblieben und wird mich, glaube ich, auch noch in der nächsten Zeit sehr, sehr stark begleiten, auch besonders jetzt durch die Eindrücke in Deutschland, weil es doch ein sehr anderes Leben ist und doch eine auch ganz andere Welt. Beispielsweise, wenn ich in Deutschland dann durch die Straßen laufe und dann sehe, dass gefühlt jedes vierte Auto dann ein Mercedes ist. Sowas kann man sich in Peru nicht ganz vorstellen. Und deswegen besonders diese Armut ist mir im Kopf geblieben, weil ich dadurch eben auch gemerkt habe, wie gut wir es doch in Deutschland haben und wie selbstverständlich wir manchmal unseren Wohlstand sehen, obwohl der gar nicht so selbstverständlich ist, weil wir im Prinzip nur durch Glück hier aufgewachsen sind. Und das ist doch ein Eindruck, der mir sehr, sehr im Kopf geblieben ist.
Der ohne diese Reise, diese Erfahrung wahrscheinlich auch nicht sich so eingestellt hätte, ne? Dieses Bewusstsein.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Paula.
Ja, also ich finde sehr beeindruckend die Lockerheit und die Offenheit, die die Peruaner und Peruanerinnen dort haben, und ja, versucht es auch jetzt hier in mein Leben so ein bisschen mit einzubauen. Also jetzt gerade habe ich ja sowieso auch keinen geregelten Alltag oder so, aber trotzdem liebe ich es einfach, dort in irgendeinen Bus an der Ecke zu steigen und ein paar Meter zu fahren und wieder auszusteigen, und wie die alles dorthin bekommen in den Bussen, die dann sehr voll sind und sich trotzdem da noch irgendwie der meistens Mann durchquetscht und diese Tickets da verkauft, und irgendwie schaffen die es aus jeder Situation irgendwie sowas Tolles zu machen und so ein tolles Erlebnis. Klar, für die ist es dann natürlich, also die Normalität dort, aber für mich war das immer so spannend und das hat mir so gut gefallen, und dass dort so wenig auf Zeit geachtet wird und manche Diskussionen gibt es halt eben hier in Deutschland, die es dort so nie geben würde. Und irgendwie mag ich diese Lockerheit, die Offenheit, dass man einfach auf der Straße irgendwie angesprochen wird. Also klar, da gibt es natürlich auch positive und negative Fälle, aber meistens ist es dann doch, also kommt man in ein nettes Gespräch oder man kann auch immer andere Leute ansprechen, auch gerade jetzt die Arbeit im Radio. Dort hatte ich jetzt oder gab es nie Probleme, eigentlich irgendwie Interviewpartner oder Partnerinnen zu finden. Also wir konnten da eigentlich immer sehr gut Leute treffen und die waren auch bereit, mit uns zu reden und fanden auch unsere Arbeit interessant, waren da sehr interessiert. Und das finde ich einfach sehr schön, so diese Lebenseinstellung und Mentalität. Ja.
Ja, du hast angesprochen, die Arbeit im Radio war ja schon auch ein zentraler Bestandteil eures freiwilligen sozialen Halbjahres. Was ist euch da in Erinnerung auch von Themen, Begegnungen, Inhalten bei Stereo Villa und für Tu Villa?
Sehr viel auf jeden Fall, weil wir haben ja eigentlich in jeder Radiosendung ganz unterschiedliche Themen behandelt. Also über Klimawandel, dann waren wir in Oxapampa und haben dort über die Geschichte eine Reportage gemacht. Also da war ganz viel dabei und auch immer ganz unterschiedliche Leute. Mal hat sich das irgendwie spontan ergeben und wir wurden ja über Leute irgendwie zu anderen Leuten vermittelt und haben dann dadurch unsere Interviewpartner bekommen. Manchmal haben wir die irgendwie schon vorher Kontakte gehabt. Und also da kann man auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Auch einfach, also ich habe gemerkt, dass ich dann, wenn ich schon, also nicht mal irgendwie jetzt für ein Interview mich mit einer Person treffe, dass ich trotzdem gerne viele Fragen stelle über das Leben, über die Geschichte und Vergangenheit dieser Person. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist eine sehr schöne, freie Arbeit und wir konnten uns da sehr gut austoben.
Bist neugieriger geworden dadurch?
Ja, schon.
Immer nachzufragen. Klaus, was nimmst du mit aus dem Radio und was ist dir da besonders in Erinnerung?
Was nehme ich mit? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich sehe das doch auch relativ ähnlich wie Paula, dass mir ist auf einem Kopf geblieben, dass wie spontan wir teilweise Partner gefunden haben, Interviewpartner, oder auch wie geplant es dann auch manchmal ablief, allgemein der ganze Ablauf im Radio, das kriegt man ja, wenn man nur Radio hört, nicht ganz so sehr mit, sondern was für ein Aufwand das ist, dass man sich nicht einfach nur hinsetzt und dann einfach mal eine Stunde labert oder so, sondern dass da auf jeden Fall auch Vorbereitungen getroffen werden müssen und das Ganze im Hintergrund, das hat mir auch sehr gut gefallen, dann da auch aktiv sein zu können und am PC dann irgendwelche Audios zu schneiden. So Sachen haben mir auch sehr gefallen dort.